ganz praktischen Teil. Eigentlich ist es nicht einfach, über das zu reden, was jetzt kommt. Es betrifft uns alle. Ja? Jeder, der hier sitzt, ist in irgendeiner Form betroffen. Und trotzdem ist dieser Text, den wir heute anschauen werden, sehr, sehr umstritten, kontroversiell. Und ich möchte als Voraussetzung sagen, es funktioniert nur, wenn wir das Evangelium begreifen. Alles, was wir heute über die sogenannte christliche Hausordnung, Kolosser 3, 18 bis 21, lesen und hören werden, funktioniert nur, wenn wir begriffen haben, was das Evangelium ist. Ohne die Erneuerung von innen, ohne dass Gott durch den Heiligen Geist in unser Leben hineingekommen ist, würde der Versuch, diese Hausordnung in unserem Leben umzusetzen, wie eine Baustelle mit ungeeignetem Baumaterial sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Man baut ein Haus aus Steinen, die nicht passen. Ja? Das müssen die richtigen Steine sein. Und diese Steine sind in uns gegeben, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, wenn wir wiedergeboren sind. Und das möchte ich ganz wichtig voraussetzen. Wir können das, was Paulus hier jetzt schreibt und was wir jetzt hören werden, nicht einfach über die Menschen drüber stülpen. Ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass es gut ist für alle Menschen, aber erfüllen kann das nur der Heilige Geist in uns. Noch eine kurze Vorbemerkung. Es geht in diesem Text um Beziehungen, darum auch der Titel geordnete Beziehungen. Es geht um Beziehungen und nicht so sehr um Rollen. Ich möchte heute nicht über die Rolle von der Frau in der Gemeinde reden, sondern ich möchte über die Beziehung, die wir untereinander haben, reden. Weil in dieser Frage gibt es sehr viele Streitereien unter den Christen und sehr widersprechende Lager. Aber es geht, die Beziehung, um die es geht, da sind wir schon hoffentlich alle einer Meinung. Also, ja, noch etwas. Ich habe den Text abkürzen müssen heute. Ich kann nicht über die anderen Verse noch, die bis zu Kapitel 4, Vers 1, so wie es vorgesehen war, wie ich es eigentlich selber eingeteilt habe, reden. Das ist einfach zu viel. Ich möchte mich heute auf die Familie begrenzen und nach Ostern, jetzt kommt ja dann die Osterzeit, wir werden drei Predigten über die Auferstehung haben und dann werde ich weitermachen mit die Beziehung im Berufsleben. Aber jetzt zum heutigen Text. Und ihr werdet es merken, das ist natürlich herausfordernd. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn halten, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Und ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Das ist eine eher modernere Übersetzung, die neue Genfer Übersetzung. Aber ich glaube, die Aussagen sind in allen Übersetzungen gleich und, wie schon gesagt, kontroversiell, also denen wird heute sehr, sehr stark widersprochen. Und viele sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, die Frauen sollen sich unterordnen. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir heute täglich und überall in den Medien hören. Und so haben viele das Gefühl, sie müssen die Bibel umschreiben oder entstauben, sagen manche, und reformieren. Ich möchte versuchen, euch zu zeigen, dass, obwohl das jetzt so altmodisch klingt, es trotzdem revolutionär ist. Und keiner von uns hier wirklich das so einfach herausbeuteln kann. Was die Bibel hier an völlig neuen Gedanken im Vergleich zu dem, was Menschen machen, uns vorgibt. Bevor wir uns auf diesen Text konzentrieren, möchte ich aber einen Blick auf die Parallelstelle, die im Epheserbrief steht. Paulus hatte den Brief an die Kolosser vielleicht zur gleichen Zeit oder ähnlichen Zeit geschrieben wie auch den an die Epheser. Und dort kommt das gleiche Thema vor, etwas ausführlicher. Und ich bin drauf gekommen, aber diesmal schon bevor ich die Predigt gemacht habe, dass ich schon mal vor 8 Jahren darüber gepredigt habe, im Epheserbrief. Und ihr könnt euch alle noch erinnern, was ich gesagt habe, darum werde ich es heute ein bisschen wiederholen. Niemand kann sich erinnern, ich auch nicht. Also, da kommt nämlich ein Vers vor, den ich hervorkehren möchte. Der steht am Anfang. Zuerst noch ein Gedanke zur heiligen Familie. Es gibt bei uns in Kapfenberg auch eine Kirche, die danach benannt wird. Ja, ist die heilige Familie so? Frauen, die sich unterordnen, Männer, die lieben, Kinder, die gehorsam sind und Väter, die in Milde und Liebe erziehen. Schön wär's. Epheser 5, Vers 21. Das ist der Satz, den ich vorher aus dem Parallelbrief herausnehmen möchte und den ich sozusagen über alles drüber stelle. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Dieser Satz steht, bevor Paulus dann über die Frauen, die Männer und die Kinder und die Väter redet, im Epheserbrief. Und ich denke, das ist die Überschrift. Das ist das für uns alle Gültige. Alle, steht da, sollen sich unterordnen. Einander unterordnen. Das Christentum, die christliche Ethik, ist eine Ethik der Unterordnung. Ethik ist das, was unser Leben, unsere Lebenseinstellung bezeichnet, ja. Und die christliche Lebenseinstellung ist eine Lebenseinstellung der Unterordnung. Das sehen wir aus vielen Bibelstellen, sehen wir das, aber eine ist mir gleich eingefallen: einer achte den anderen höher als sich selbst, schreibt Paulus an die Philipper. Eine andere Stelle: einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einander die Last abnehmen. Was ist, wenn ich eine Last auf mich nehme? Ich nehme etwas auf mich, auch eine Art von Unterordnung, werden wir gleich noch hören. Die christliche Ethik, das, was Jesus uns vorgezeigt hat und das, was wir leben sollen, ist eine Ethik der Unterordnung. Ist es jetzt wirklich so, dass wir alle mit tief gebeugtem Haupt durchs Leben gehen müssen und alles über uns ergehen lassen? Nein, nein. Aber wichtig ist, dass wir das sehen, dass es für alle gilt. Ordnet euch einander unter. Was ist Unterordnung? Das Wort besteht aus zwei Teilen. Gell? Das eine Teil ist die Ordnung. Ordnung ist das Gegenteil von Chaos. Und es ist eigentlich ein Prinzip der Schöpfung, dass es Ordnung gibt. In jedem Lebewesen gibt es eine Ordnung. Es wird gesteuert von Genen, von Prozessen, die höchst komplex sind. Und das ist der Gott der Ordnung, der dahinter steht. Wir sind geordnete Lebewesen. Ja? Weil es läuft alles nach geordneten Bahnen ab. Ordnung ist ein Teil der Schöpfung und es ist das Gegenteil vom Chaos. Und wenn Leben aufhört, entsteht wieder Unordnung. Dann entsteht aus einem wunderbaren Leib, einer wunderbaren Pflanze, nehmen wir es mal, dass man nicht immer nur an uns selber denkt, aus einer wunderbaren Pflanze, wenn sie aufhört zu leben, entsteht wieder ein Haufen Erde. Chaos. Ordnung schafft Leben. Ordnung gibt Sicherheit. Ordnung ist notwendig und ist das Gegenteil von Unterordnung. Ich möchte aber jetzt ein Beispiel bringen. Ein Beispiel aus dem ehemaligen Berufsleben. Wie ich früher im Spital, also als Student war es eigentlich noch, im Spital gearbeitet habe, da ist mir das aufgefallen, wie ordentlich die Operationsschwester alles vor sich liegen hat, damit der Arzt zur rechten Zeit das richtige Instrumentarium bekommt. Eine Ordnung muss sein, damit es schnell geht, damit es funktioniert. Und wenn dort ein Sauhaufen ist, und das hat man genau gesehen, wenn das eine schlechte Schwester oder ein schlechter Operateur war, war ein Sauhaufen am Tisch. Ja, dann war alles durcheinander, will das nicht näher beschreiben. Aber wenn es ruhig und ordentlich abgelaufen ist, dann ist es, hast du gemerkt, da ist ein Prinzip dahinter. Und so glaube ich, ist Ordnung auch für uns ein ganz elementares und wichtiges Sache. Meine Mutter hat immer sich beklagt über die Unordnung in meinem Leben, in meinem Zimmer und so weiter. Ja, das höre ich heute noch. Aber heute höre ich mich selber reden, ja, wenn ich die Unordnung bei meinen Kindern beklage. Vielleicht ist es ein Prozess des Lebens, im Leben, dass wir Ordnung schätzen lernen, weil es einfacher ist, weil es weniger Zeit braucht, wenn ich geordnet lebe. Und das gilt auch im geistlichen Leben. Weiß nicht, gibt es Dinge, die wir ordentlich machen sollen, also die wir ordnen sollen in unserem geistlichen Leben, damit es leichter geht? Mir ist etwas eingefallen, was ich früher mal gesehen habe. Ich weiß nicht, niemand mehr von euch kann sich an Brian Simpson erinnern, weil ihr wart da noch nicht hier in der Gemeinde. Vielleicht die Irene kann sich noch erinnern, gell? Die Irene kann sich erinnern. Da war der Vater von dem Burschen, durch den ich gläubig geworden bin. Er war ein sehr korrekter Brite, ein bisschen trocken, ja, aber sehr korrekt und geordnet. Und ich bin einmal am Abend bei ihnen gewesen und dann habe ich gesehen, wie er die Bibel hingelegt hat, bevor er schlafen gegangen ist. Offen, mit der Stelle, die er am nächsten Tag in der Früh lesen wird. Und das ist eigentlich ein guter Trick. So komme ich in der Früh gleich wieder ordentlich dorthin, wo ich aufgehört habe. Ehrlich gesagt, ist mir jetzt wieder eingefallen, vielleicht sollte man das wieder einführen. Oder vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, Dinge in unserem geistlichen Leben zu ordnen. Außer, es gibt viele Dinge, die unordentlich sind, die auch in Ordnung gebracht werden. Aber ich komme jetzt vom Thema weg, wir sind jetzt von der Unterordnung. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass die Ordnung ein sehr, sehr wichtiges und positive Sache in unserem Leben ist. Unterordnung, das Hypo heißt immer unter, gell, wenn du untergehst. Unterordnung hier in diesem Wort heißt, ist nicht passiv, ich werde untergeordnet, auch nicht aktiv, ich ordne etwas anderes unter, sondern es ist vom Griechischen, ich kann es leider nicht gut, aber ich habe es halt nachgelesen, es ist seine Mittelding, Medium heißt es. Es ist freiwillige Unterordnung, die auf der Mitarbeit von beiden Seiten beruht. Ja? Diese Unterordnung ist Bedarf des Einverständnisses von beiden Seiten. Und es ist etwas Freiwilliges. Nicht etwas Erzwungenes. Das bin ich überzeugt davon. Gott fordert uns auf. Er verlangt es. Aber er zwingt uns jeden nicht, dass wir uns ihm unterordnen. Er möchte es aus einer Beziehung heraus. Es geht um eine Beziehung. Das ist halt auch schon mehrmals in Gebeten und in den Liedern angeklungen. Die Beziehung. Und es geht um eine Beziehung, die eine Hierarchie, auf das komme ich gleich noch zu sprechen, erzeugt, aber die von einer anderen Qualität ist als eine verordnete Beziehung. Etwas, was von oben herabkommt. Unterordnung im biblischen Sinn ist freiwillig und eine Beziehung. Ich hätte zwei Beispiele, wo die Beziehung notwendig ist, dass es eine Hierarchie gelingt. Das eine Beispiel, Arzt und Patient. Wenn der Patient dem Arzt sich nicht anvertraut und ihm nicht vertraut, dann kann keine wirkliche heilsame Beziehung entstehen. Ja, das funktioniert nur, wenn es eine Vertrauensbeziehung gibt, wenn ich dem Arzt vertraue, dass er mir helfen kann und wenn ich auch seine Kompetenz in der Hinsicht anerkenne. Er weiß mehr, deshalb gehe ich ja zu ihm. Ein anderes Beispiel ist der Bergführer. Ja, wenn ich auf den Berg gehe und einen Führer nehme, dann erwarte ich mir, dass der das besser kennt, den Weg besser kennt, die Umstände besser kennt, dass er sich besser orientieren kann und dass er die Gefahren erkennt und ich ordne mich ihm unter. Ich gehe ihm nach und ich tue das, was er sagt. Und ich hänge mich an sein Seil, wenn er es notwendig findet. Ja? Ich glaube, das ist ein ganz anderes Bild als verordnete Unterordnung, freiwillige Unterordnung. Hierarchien sind reale Tatsachen in unserem Leben. Es gibt in der Biologie Hierarchien, das geht gar nicht ohne Hierarchie. Es gibt es in der Soziologie, also in der Gesellschaft. Wir können von einer klassenlosen Gesellschaft träumen, ja? Aber das gibt es nicht. Und selbst dann, selbst im Kommunismus, wo alle gleich sein sollten, hat es immer Eliten gegeben. Und es sind immer einige, die über andere geherrscht haben. Hierarchien gibt es überall. Man redet heute von flachen Hierarchien, in der Wirtschaft sollte es auch so sein. Ja, schaut euch das an. Es ist immer Hierarchie, die in dieser Welt ist. Die Frage ist, wie werden die Hierarchien ausgelebt? Also Hierarchie für sich ist nicht schlecht, ja. Aber wie werden sie ausgelebt? So, großer Fisch frisst kleinen Fisch. Das ist die Hierarchie der Welt. So wird in der Wirtschaft, auch in der Biologie ist es so. Der große Fisch frisst den kleinen Fisch. Aber das ist nicht so, wie die Ordnung in Gottes Reich ist. So wie Jesus die Ordnung uns zeigt. Jesus zeigt uns die Ordnung so. Und wir kommen ja jetzt bald zu Ostern und ich möchte die Worte vorlesen, die Jesus nach der Fußwaschung zu seinen Jüngern gesagt hat. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte an seinen Platz am Tisch zurück und sagte: Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Ihr nennt mich Meister und Herr. Und das ist recht, denn ich bin es. Hierarchie ist da. Er bestätigt es. Ich bin es. Aber wenn ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Und ein Bote nicht größer als der, der ihn gesandt. Ihr wisst das jetzt alles, glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Die Fußwaschung ist ein Beispiel, wie Jesus die richtige Hierarchien auslebt. Welche Prinzipien? Ein Prinzip der Unterordnung. Jesus hat sich in diesem Moment als Herr, er sagt, ich bin der Herr, ich bin der Meister, aber ich diene jetzt. Unterordnung macht, also Zusammenfassung vom bisher Gesagten, Ordnung macht das Leben einfacher, brauche ich nicht mehr viel darüber sagen. Es gibt auch viele praktische und biblische Gründe, Ordnung zu halten. Es gibt viele Bibelstellen, die drüber gehen, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Die biblische Unterordnung ist freiwillig und funktioniert nur auf Basis einer vertrauensvollen Beziehung. Die Unterordnung betrifft uns alle, weil jeder muss sich Gott unterordnen, soll sich Gott unterordnen. Es ist freiwillig, aber es wird gefordert. Ordnet euch auch Gott unter. Jetzt kommen wir also zum eigentlichen Knackpunkt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Für die damalige Zeit war diese Aussage normal, würde ich sagen. Das war einfach eine patriarchale und männerzentrierte Gesellschaft. Und der Apostel Paulus schreibt das sicherlich auch, das habe ich ja so nachgelesen, ja, es gibt die Überlegung und die Auslegung, damit es eben in der umgebenden Welt keine schlechte Nachricht, also keine schlechte Nachrede über die Christen gibt, die Frauen sollen schön sich unterordnen. Ja. Aber das ist zu wenig. Und das Interessante ist, der gleiche Apostel Paulus hat an die Galater, die nicht so weit weg sind von den Kolossern, vielleicht zur gleichen Zeit auch etwas geschrieben. Und da schreibt er, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, ihr alle seid einer in Christus. Da ist nicht Mann, da ist nicht Frau, ihr seid einer, eins, einer. Ja? Jetzt ist die Herausforderung, wie wir das zusammenbringen. Der zweite Text, dieser Text an die Galater, der war für die damalige Zeit extrem revolutionär. Und ist es auch heute noch, oder? Es gibt keine Unterschiede zwischen diesem Volk und diesem Volk. Ah, das ist nicht richtig, was ich gesagt habe. Es gibt Unterschiede, aber trotzdem ist Einheit da. Es gibt Freie und Sklaven damals, es gibt Untergebene und Herren, ja, Chefs und Angestellte und so weiter. Es gibt Mann und Frau. Aber alle, ihr seid eins. Wie bringen wir das zusammen? Es ist nicht so, dass die Bibel sagt, alle sind gleich, weil es sagt, es sind ja verschiedene hier, sondern es sagt, die Bibel, alle sind gleichwertig. Verschiedene Nationen, verschiedene Stände, verschiedene Begabungen und Aufgaben, auch das gibt es, kennen wir lange Listen in der Bibel, in den Briefen des Paulus, wo er Verschiedenheiten der Gaben beschreibt. Es gibt zwei Geschlechter und es gibt viele andere Unterschiede. Und trotzdem, alle sind gleichwertig. Nicht alle sind gleich, aber alle sind gleichwertig. Das ist der Unterschied zu dem, was heute oft gesagt wird, alle sind gleich. Es ist egal, alles ist gleich. Das ist nicht der Fall. Es gibt Verschiedenes, aber alle sind gleichwertig. Und die Lösung für diese Spannung zwischen dem Verschieden und Gleichwertig sehe ich, wenn wir Jesus anschauen. Es gibt nämlich bei Jesus und dem Vater das Vorbild für die Verschiedenheit in der Gleichwertigkeit, für eine Hierarchie bei Gleichwertigkeit. Jesus ist dem Vater ebenbürtig. Diese Aussage wird durch viele Bibelstellen belegt. Ich habe jetzt eine genommen, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ja? Oder es gibt die die Juden selber haben es begriffen, als sie gemerkt haben, dass er sich, sie haben ihn angegriffen, als sie gemerkt haben, dass er den Sabbat nicht so ernst nimmt, ja, und sagten, weil er sich selbst Gott gleich machte, wollen sie ihn beseitigen. Ja? Sie wollen ihn damals schon töten, weil er sich Gott gleich macht. Also der Jesus und der Vater sind eins. Das können wir jetzt mal so stehen lassen. Und trotzdem hat Jesus sich dem Willen des Vaters unterworfen. Jetzt haben wir plötzlich eine Hierarchie. Und es steht auch wieder, passt gut zu Ostern, Jesus kniet im Garten von Gethsemane und sagt, Herr, Abba, Vater, sagt er nicht, Herr, Abba, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht ich, sondern was du willst, das soll geschehen. Er muss sich unterordnen. Er tut es nicht gerne in diesem Moment, aber er ist gehorsam. Im Hebräerbrief steht, er lernte gehorsam. Jesus, der Sohn Gottes, der ihm Gott gleich ist, lernt gehorsam. Und das kann uns eine Hilfe sein, zu verstehen, dass Gleichheit und Hierarchie, Gleichwertigkeit und Hierarchie trotzdem zusammenpassen. Und so würde ich jetzt die Ordnung für die, ich würde sagen, es heißt vor allem für die verheiratete Frau in der göttlichen Hierarchie der Gleichwertigkeit, das ist ein schrecklicher Titel, aber mir ist nichts Besseres eingefallen, so zusammenfassen. Die Frau soll sich dem eigenen Mann unterordnen, nicht irgendeinem anderen Guru. Weißt, wenn ich habe das festgestellt, wenn Männer nicht in der Lage sind, Vorbild oder Stütze für ihre Frau zu sein, ist die Gefahr, dass sie sich an jemand anderen hängen, relativ groß. Aber wir kommen gleich noch auf die Männer zu sprechen. Der Mann ist nicht der Herr der Frau, sondern das Haupt. Haupt und Herr, das kommt auch gleich nochmal. Diese Hierarchie begründet die Bibel mit der Schöpfungsgeschichte. Das ist ein längeres Thema, auf das ich jetzt nicht so eingehen möchte. Und es ist, wenn wir schauen, die Schöpfung ist eine geordnete Sache. Ja? Und es hilft, es funktioniert, wenn diese Ordnung erhalten ist und wenn diese Ordnung zerstört wird, dann entsteht das Gegenteil, nämlich Chaos. Mann und Frau sind nicht gleich, aber gleichwertig. Was das ganz praktisch bedeutet, tue ich mir schwer. Ich möchte nicht von hier herum da hinunter jetzt Frauen sagen, wie sie sich unterordnen sollen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe von Frauen, die auch Frauen das weiter sagen können und natürlich im seelsorgerlichen Gespräch. Aber ich habe nicht diese Kompetenz oder diese Freiheit jetzt, euch zu sagen, du musst das und das tun, damit du dich deinem Mann unterordnest. Ich glaube, es geht hauptsächlich um die Beziehung und das Dahinterstehen. Ja. Wenn ich denke an die Schwachstellen, die sich in unseren Beziehungen sehr oft auftun. Wenn du eine Frau fragst, was sie an ihrem Mann stört, dann kommt manchmal das, er liebt mich nicht so, er sagt mir es nie, er ist so unromantisch, er redet nicht. Das sind alles Dinge, die ich auf mich beziehe. Ja? Wenn du einen Mann fragst, was nicht so hinhaut, dann sagt sie, sie macht mir Druck. Sie ist nicht zufrieden mit dem, was ich mache. Sie redet so viel. Sie redet unüberlegt und so weiter. Ja, aber es ist irgendwie so. ich sage, es muss nicht so sein, ja, aber es ist so. Und ich glaube, dass diese Unterordnungsfrage vielleicht gerade deshalb bei den Frauen jetzt betont wird, weil das eher ihre Schwachstelle ist, während die Schwachstelle der Männer, über die ich viel leichter reden kann, zu der ich jetzt komme, die ist auf der anderen Seite. Und die sagt, Gott, da geht es weniger um Unterordnung, sondern da geht es um ganz andere und viel heftigere Dinge. Ich weiß, das ist jetzt keine befriedigende und allumfassende Antwort. Ich denke, also ich lade euch ein, dass wir bei der Bibelstunde darüber weiter diskutieren. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir kommen damit. Die Ehe, das wollte ich nur sagen, ist auch ein Bild, das ist biblisch, für die göttliche Einheit zwischen Christus und der Gemeinde, aber auch zwischen Gott und Jesus. Und darum dürfen wir das nie loslösen von dem, was Jesus für uns getan hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um oder seid nicht bitter gegen sie. Der Mann soll nicht über die Frau herrschen, sondern sie lieben. Das hätte ich mir jetzt einmal als erstes so hingeschrieben. Was heißt das? Die Frau hat das Bedürfnis, diese Annahme zu bekommen. Mein Problem, sage ich, ist das, dass ich so sachlich und scheinbar nüchtern, das Leben und auch die Menschen beurteile und die Fehler mir sehr schnell auffallen. Bei den anderen natürlich. Bei den anderen. Und da denke ich mir, Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man das der Frau an den Kopf wirft. Oder, das ist viel subtiler noch, man sagt es nicht, aber man denkt sich's und man lässt es spüren, dass sie minderwertig ist, dass sie nicht so gescheit ist, dass sie eh nichts zusammenbringt. Sie braucht uns ja, gell? Versteht? Die Frau wird so nicht in eine gute Beziehung kommen, ja? Sondern sie wird heruntergedrückt und es wird vielleicht genau das entstehen, was wir vorher beschrieben haben, nämlich, dass sie Druck macht, ja? Und dass sie stichelt, dass sie Unzufriedenheit ausdrückt. Ich glaube, wir sollten wirklich lernen, Jesus als Vorbild darzunehmen. Jesus ist unerreichbar und trotzdem, wir müssen uns dieses Vorbild nehmen. Er hat sein Leben hingegeben. Müsst ihr euch das vorstellen? Jesus, der Schöpfer dieser Welt, der Herr, der alles in der Hand hat, gibt sich gänzlich hin für uns, für dich und für mich. Er ordnet sich total unter. Und das ist unser Vorbild, liebe Männer. So müssen wir, so sollen wir leben. Und Jesus hat das nicht in einer arroganten Weise gemacht, um den anderen schlechtes Gewissen zu machen. Er hat das nicht so gemacht, dass er sagt, schaut, ich bin ja eh besser. Ich habe keine guten Beispiele leider. Ich meine, ich denke schon, wenn wir ehrlich sind, gibt es viele Dinge in unserem Leben, wo wir das merken, aber ich habe kein so richtiges, knackiges Beispiel gefunden, außerdem, dass ich bei mir selber merke, dass die Überheblichkeit über die scheinbare Minderwertigkeit sehr schnell hochkommt. Und dass das meine Frau spürt. Und das tut mir leid. Es tut mir leid, weil ich ihr dadurch das Leben viel schwerer mache. Wir sollen unsere Frauen lieben, aufbauen, ermutigen. Was ist wichtiger, wenn wir vom Haupt und vom Leib reden? Der Kopf oder der Körper? Jetzt kannst du sagen, naja, da ist der Verstand und da ist das. Jetzt überlege mal, kann der Kopf allein leben ohne Herz? Unmöglich. Ja? Umgekehrt geht es auch nicht. Es gehören beide dazu. Das ist Einheit. Es gibt vielleicht eine Hierarchie, dass der Kopf, das Gehirn entscheidet, was meine Hand macht und so weiter. Ja, okay. Aber das Herz schlägt immer. Da gibt es keine Entscheidung. Das ist was anderes. Und da hier sitzt das, was uns am Leben erhält. Ja, also ich finde, wir dürfen keine Wertigkeit hineinbringen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Liebe Brüder, sage ich jetzt mal, liebe Männer, wir müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind oft wirkliche Waschlappen. Wir drücken uns herum. Was ist, wenn Menschen, wenn jemand unsere Frau beleidigt und angreift, dann glaube ich, kommt bei den meisten schon eine gewisse Verantwortung hoch. Ja? Dann wollen wir sie auch verteidigen. Ich hoffe, dass es so ist. Aber es gibt so viele Dinge, wo wir schweigen, wo wir den Mund aufmachen sollten, wo wir nicht den Frauen in der Erziehung, dass sie das alles auslöffeln müssen. Die Erziehung ist auch ein Thema, ich muss mich teilen. Gott will uns, dass wir Verantwortung übernehmen. Im Geistlichen, im Praktischen, in der Erziehung. Wir dürfen nicht sagen, ja, das macht eh meine Frau. Ohne Bitternis, das finde ich wichtig. Nicht nur in der Beziehung von Mann und Frau, sondern auch in unseren Beziehungen untereinander. Wir dürfen keine Bitternis aufkommen lassen. Es gibt Bitternis, ich weiß es. Und die kehrt weg. Die Bitternis müssen wir beseitigen. Ihr Männer, Gott will uns zu charakterlich starken und liebenden Männern machen. Wir sollen keine Waschlappen und auch keine Tyrannen sein. Das ist kein Merksatz, aber es ist vielleicht doch, sollen wir uns das irgendwie auch merken. Ich hoffe, dass uns das ein bisschen unter die Haut geht. So, jetzt Kinder, oje. Kinder, gehorchen ihren Eltern, da hat der Herr Freude dran. Gehorchen heißt hinhören und tun. Das Wort heißt horchen, ja, und tun. Zwei Dinge. Glauben und Gehorchen gehören in der Bibel immer zusammen. Zwei Beispiele. Eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Auch Priester, auch Leviten sind gläubig geworden, haben den Glauben gehorcht. Also Gehorchen und Glauben gehören zusammen. Oder in einer anderen Stelle schreibt Paulus, nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Das Evangelium muss man hören und tun. Das ist Gehorchen. Liebe und Gehorsam gehören genauso zusammen. Weil Jesus sagt, weil jetzt unlängst der Bibel lese auch und passt wieder gut zur Passionszeit, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und es gibt viele, viele Stellen, wo es heißt, Gott lieben heißt seine Gebote halten, gehorchen. Wenn wir Kinder erziehen, dann machen wir, Thomas hat eigentlich schon einiges vorweggenommen, kommt es dazu, dass wir das Nein sagen lernen müssen. Annehmen müssen. Kinder müssen lernen, Nein anzunehmen. Und in der Trotzphase und in der Pubertät wird das vielleicht dann noch schwieriger. Aber das Ziel ist, dass wir die Beziehung zu unseren Eltern, dass die in Ordnung ist. Und das geht nur, wenn auf der anderen Seite auch von der Elternseite, von der Väterseite, das funktioniert. Es geht nicht, wenn man nur einen Teil betrachtet. Und noch etwas ist mir aufgefallen, wir sind eigentlich alle Kinder. Ja, unser Leben lang sind wir Kinder Gottes und wir lernen unser Leben lang Gehorsam. Das müssen wir uns sagen. Und das, was wir als Kinder gelernt haben, ist uns leichter später umzusetzen. Später lernt man viel schwerer. Wenn ich heute etwas erkenne in meinem Leben, was ich schon 40, 50, 60 Jahre immer falsch mache und das dann ablege, dann fällt mir das viel schwerer, als wenn ich das als 15-Jähriger erkenne. Und seid dankbar, wenn eure Eltern euch Dinge aufzeigen, die man nicht machen soll, wenn ich es mal so sage. Damit ihr habt ja eine Basis für euer ganzes Leben und das bringt Segen. Darauf kann man aufbauen. Und wir als Eltern müssen lernen, das richtige Maß zu haben. Auch das ist jetzt nur so kurz angerissen. Ihr Väter, seid nicht übermäßig streng. Auch hier ist wieder das Vorbild unser Vater im Himmel, Jesus Christus. Erziehung durch Vorbild sein, Erziehung in Liebe, Erziehung mit Ermutigung. Ermutigen, nicht entmutigen. Ähnlich wie mit den Frauen. Wie oft sehe ich und merke ich es, dass man Kinder entmutigt, indem man sagt, du bist ein Versager, du kannst nichts, du bist nichts. Und ich glaube, dass wir alle, viele von uns, auch da unsere Defizite haben. Unser Vater im Himmel ist anders. Ja? Er beschönigt nichts, aber gleichzeitig hebt er uns heraus und gibt uns die Kraft, neu zu werden, und er gibt uns immer wieder Vergebung und Neuanfang. Und nicht, dass er uns eins nur drüber gibt, wenn wir gefallen sind. Ja. Erziehung mit Ermutigung. Ordnung für Frauen, die Frau in der Gleichwertigkeit soll sie sich in dieser Hierarchie, die meines Erachtens Gott, also von der Bibel her so aufgezeigt wird, einordnen, und die Männer sollen hingebungsvolle Liebe erweisen. Und das ist die viel, viel größere Herausforderung für uns, als zu sagen, die Frau soll sich unterordnen. Für Kinder Gehorsam aus Glaube und Liebe, für Väter Erziehung in Liebe. Ich möchte jetzt doch noch was sagen. Wie ich ein Jugendlicher war, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit 15 gläubig geworden bin, und das war gerade halt in der Pubertät auch. Und das Gläubigwerden war gleichzeitig das Aufbegehren gegen meine Eltern. Ja. Aber ich musste auch lernen, dass ich mich nicht einfach, dass ich nicht ungehorsam bin. Ja. Und das musste ich. Erinnere mich noch gut, dass mir Gott einmal gesagt hat, so, jetzt warst du zu deinem Vater ungehalten, ungehorsam. Mein Vater war auch manchmal nicht immer gehalten und gerecht, ja, muss ich auch sagen. Aber in dem Fall war es wirklich von meiner Seite falsch, dass ich so reagiert habe. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mich schweren Herzens durch den Gang bis zu seinem Schlafzimmer bewegt habe, um ihm um Entschuldigung zu bitten. Das hat ihn erstaunt. Irgendwann einmal hat jemand meinen Vater gefragt, was das da so für eine Sekte ist, wo der Sohn hingeht, weil deren Sohn ist auch hinkommen. Und da hat er dann gesagt, dort wird gesagt, liebe deine Eltern. Das kann nichts Schlechtes sein. Okay, jetzt, das war eine andere Geschichte. Ich möchte zum Schluss noch kurz beten. Herr Jesus, du hast uns eine schwierige Aufgabe gegeben, dass wir nämlich so sein sollen, wie du bist, dass wir wirklich dienen sollen. Aber wir können das nur und wir dürfen das, weil du dich für uns hingegeben hast. Herr Jesus, hilf uns Männern, dass wir unsere Frauen so lieben, wie du die Welt und die Menschen, deine Gemeinde liebst. Bitte hilf uns auch allen, dass wir Ordnungen, die Gott gibt, akzeptieren und sie nicht als Einschränkung, sondern als Hilfe, als Gerüst für unser Leben sehen. Und danke, dass du Ordnung gibst, die Leben schafft. Ich bitte dich, dass du weiterhilfst, dass wir lernen und dass wir das, was wir sehen aus deinem Wort, umsetzen können. Amen.